Ich hasse Sommerpodcasts, die im Sommer stattfinden. Ehrlich, jetzt ist viel zu warm für das.
Es ging ja schon das Gerücht, dass wir aufgrund der Hitze einfach ausgesetzt hätten diese Woche.
Ja.
Die Leute halten das nach.
Meinst du?
Ja, weiß ich.
Also, es ist so warm, ne? Hm. Freunde. Tauwetter für Dicke. Gut, dass da keiner ein Problem mit hat, der hier im Raum sitzt.
zwei von drei Leuten auf gar keinen Fall.
Nein, zwei von drei Leuten auf gar keinen Fall. Was gibt's denn Neues, Herr Dötsch? Warum haben wir denn verschoben eigentlich?
Dann kommen wir, genau, wenn wir jetzt rauskommen, dann wissen die Leute, glaube ich, was es Neues gibt alles, ne?
Ja, ich hoffe es inständig, dass sie den Abend verfolgt haben. Er war nicht ganz unspannend.
Gehen wir mal davon, oh ja, und selbst wenn der Abend nicht verfolgt wurde, dass wir das Internet kaputt gemacht haben mit der Meldung, das habe ich ja immer wieder gerne, wenn wir dann gegen Abend nochmal ein bisschen was raushauen können, wenn die Leute faul auf der Couch liegen, gerade bei dem Wetter. Und sich freudig die Nachricht hin und her schicken können, hey, Colin ist wieder da.
Ist er das? Wahnsinn.
Ja. Wir müssen jetzt beide überlegen, ob wir nichts vorwegnehmen, aber tun wir nicht. Ne?
Es ist Freitagmorgen um 6, weiß genau, ich, die nee, Nation
gestern,
so
gestern
ohnehin.
Gestern Abend genau. hat Wolfgang Brück das bekannt gegeben und wir haben in den großen Tiefen des Internets weiter nachgezogen.
An einem Abend, an dem es überraschenderweise kein Fußball-Europameisterschaftsspiel gegeben hat.
Ja, das haben wir mit Augenmaß geplant. Die Leute,
das war Zufall, oder?
Ja, natürlich.
Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ihr auf sowas Rücksicht nehmt.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber wie war es für dich, so ein Abend ohne Fußballspiel?
Ja, langweilig ist mir trotzdem nicht geworden. Ich musste ja arbeiten oder ich durfte arbeiten in dem Fall. Das sind ja dann eher die angenehmen Meldungen, die man dann ja gerne mal in die Welt hinauspustet.
Seit wann wusstest du es denn eigentlich, was so alles passiert?
Also, dass da was im Gange ist, das hat man, glaube ich, auch unseren bisherigen Gesprächen so entnehmen können, die in der
Nie über Colin Okpekele geäußert. Niemals.
Du hast mich immer nur gefragt und Vergnügen zugesehen, wie ich mich gewunden habe. Weil das Gute ist, dass ich wahrheitsgemäß immer sagen konnte, was genau da abgeht, weiß ich nicht. Dass Gespräche laufen, das ließ sich zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr verleugnen. Und die sind dann jetzt, Colin, korrigier mich.
Nee, der darf noch gar nicht korrigieren.
Ja, doch, aber ich glaube,
wir zeichnen doch noch gar nicht auf.
Übers Wochenende, Anfang der Woche irgendwie so zum Ende gekommen und dann haben wir gedacht, gut, wenn er schon mal hier wieder in der Gegend rumturnt, laden wir ihn ein.
War eine gute Idee, die du hattest.
Ja.
Okay, aber ich wollte das Gespräch noch mal einmal auf Fußball-Europameisterschaft bringen. Mhm. Macht es dir Spaß, alter Handballer, mit Eishockey-Einschlag Fußball zu gucken?
Das, was die Deutschen machen, gefällt mir sehr gut. Es gibt allerdings auch, also jetzt was war das, letzte Woche, Mittwoch oder so, Montagabend war das, hier diese beiden 0-0s da um 21 Uhr, das war eine absolute Vollkatastrophe.
Oh, ja, ich erinnere mich.
Also das war eine Schande und von denen gab es jetzt zuletzt einige häufiger, jetzt davon kann man nur hoffen, dass sich das mit den K.O.-Spielen wieder ein bisschen ändert. Aber ich glaube, unsere Deutschen können es weit schaffen. Alle sagen ja, Viertelfinale Spanien, wenn sie es denn dann schaffen, abwarten.
Wir reden gleich nochmal. Wollen wir anfangen? Was hältst du davon? Heute mal nicht so viel Vorgeschnapsel, sondern mal einmal
jetzt kommen wir
Klartext.
Ran an die Bulletten.
Schaffst du es, oder was?
Warte mal, Klartext haben wir doch hier. Warte, hier.
Sei mal nicht so schlimm. Das hörst
jetzt nur du.
Lass Klartext reden.
Ist ja nicht schlimm, weil die Leute haben das ja auch gehört. Und, das ist ja nur eine Frage. Wieso hört das nur ich, Mirko? Hat da jemand sein Headset vergessen und spricht mit dem Radio MK-Mikro, was wir als Backup immer
ist doch gut. Ach geil, der Kühlschrank geht wieder an. Ja. Super. Das ist übrigens der Kühlschrank, darf ich vorstellen. Die Roosters haben sich für die leise Variante im Besprechungsraum entschieden.
Dass der sich bei dem Wetter meldet, ist ja klar.
Ja, gut.
Komm, wir fangen an.
Okay.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
So, und bevor wir gleich mit dem Ukbekile reden, reden wir vorher nochmal eben jetzt zu Beginn dieses wunderbaren Podcasts, zu dem ich euch jetzt ja offiziell herzlich begrüßen darf. Einen Tag verschoben aus gutem Grund. Sie haben es wieder nicht vorher hingekriegt zu kommunizieren. Ich hätte ja mal eben die Jahreshauptversammlung um den Tag vorgezogen, dann wäre es ja einfach gewesen, aber nein.
Seit wann kommt der Berg?
Deshalb müssen wir
Podcast zum Propheten.
Ja, es ist schon klar. Was stört's mich, wenn ein kleiner Vogel an die Eiche pisst? Wir reden mit Wolfgang Brück erstmal über die ganz besonderen Themen dieses gestrigen Abends. Und da gab es ja noch ein bisschen mehr als nur eine Spielerverpflichtung.
Colin Ukbekele ist zurück am Seilersee. Erstmal ganz menschlich gesehen. Eine Entscheidung, die Sie sehr gefreut hat?
Ja, menschlich gesehen kann man ja nicht ausschalten, die Hintergründe. So, die Hintergründe sind in seinem familiären Umfeld zu suchen. Da gehe ich nicht weiter darauf ein. Das war offensichtlich die Ursache, warum er den Vertrag nicht erfüllen wollte in Frankfurt und konnte. Und dann war es eben aus meiner Sicht auch ja, sehr respektabel, dass die Frankfurter dann mit uns oder mit ihm eine Lösung gesucht haben und er letztendlich dann den Weg hier hinfindet. Und natürlich im Ergebnis freuen wir uns sicherlich alle, dass er wieder hier ist.
Was bedeutet das sportlich? Ich weiß, das ist eigentlich nicht Ihre Domäne, aber ich sag mal, der Trainer und Axel Müffler werden es eingeschätzt haben.
Naja, ich habe vom Trainer irgendwann spät nachts, als er wusste, ich habe die Verträge unterzeichnet, hat er ein sehr großes Lob ausgesprochen und sich sehr gefreut. Und er hat immer von Anfang an, als er auch wusste, dass er weg war, gesagt, das war ein großer Fehler, dass man das damals nicht versucht hat zu verhindern. Wobei, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, warum und wieso. Also von der sportlichen Seite her scheint er beim Headcoach und bei Axel Müffler und allen Beteiligten einen extremen Stellenwert zu haben, auch für das gesamte Konstrukt. So, und deswegen freut es mich natürlich, weil wir haben auf der einen Seite diesen sportlichen Faktor, wir haben auf der anderen Seite, und deswegen vergleiche ich das ja auch mal so mit den, ich sage jetzt mal, glorreichen Zeiten, Michael Wolf, Robert Hock, also all diese Spieler, wo du wirklich wusstest, das sind ja Gesichter dieser Organisation, dieses Vereins, und wenn wir das schaffen, dann ein bisschen sportlich mit ihm Erfolg zu haben, dann wird sich das, glaube ich, für alle Beteiligten sehr positiv auswirken.
Bedeutet, er ist ein Franchise-Spieler und hat auch einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, was die Dauer anbelangt?
Diesen Begriff Franchise, ich wusste, dass Sie das sagen, deswegen habe ich ihn extra nicht in den Mund genommen, weil wie die Amerikanisierung unserer Sprache. Er ist das Gesicht und soll sicherlich eines der Gesichter, an Jennecke ist es genauso, das hat einfach was mit der Vita zu tun und dass natürlich deutsche Spieler das eher können. Die Vertragsdetails sind so, dass wir ihn sicherlich über einen etwas längeren Zeitraum als üblich am See sehen werden.
Reden wir über die zweite Entscheidung, nämlich die, dass Axel Müffler, habe ich es richtig verstanden, im kommenden Jahr jetzt fest im Sattel sitzt als sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters?
So ist es. Wir haben uns ja im Gesellschafterkreis lange, seit dem Frühjahr, darüber auseinandergesetzt, haben die Arbeit beobachtet. Wir haben ihn ja damals dann in diese Position hineingeschoben, weil es einfach zwangsläufig so war, für uns die beste Option in dem Moment schien, als irgendwo extern jemand auch vielleicht aus Übersee zu holen, der den deutschen Markt überhaupt nicht kennt, der die Mannschaft nicht kennt, irgendwo im Grunde auch in die Arbeit, diese Vernetzung gar nicht so hier hat. Und die Arbeit in Verbindung mit den anderen Trainern, aber insbesondere auch mit Doug Shen, war für uns Anlass genug zu sagen, wir erkennen diese Arbeit an, wir sehen die Struktur, wir vertrauen ihnen und so gehen wir jetzt in die Saison mit ihnen.
Heißt das, die Suche ist beendet oder suchen Sie weiter und treffen dann nach Ende dieser Saison, ob man je nachdem einen gefunden hat, keinen gefunden hat, eine Entscheidung darüber, ob auch Axel Müffler in einem Kreis derer drin ist, die diese Aufgabe langfristig übernehmen können?
Die beiden sind verantwortlich für das oder die kommende Saison, was drumherum passiert. Das gibt es derzeit überhaupt kein Thema, was sehr gut ist für uns. In der Wahrnehmung und auch in der Beobachtung ist einfach mit Frank Fischöder jemand zu haben, der sowohl als Headcoach in der DL schon gearbeitet hat, der viele Jahre im deutschen Nachwuchs-Eishockey extrem erfolgreich gearbeitet und gerade diese Jahrgänge, die er auch damals über 5, 6, 7, 10 Jahre begleitet hat, ja heute in der DL oder der zweiten Liga auch eine große Rolle spielen. Das heißt, er kennt viele Spieler, die heute im guten Alter sind, um auch den deutschen Markt gut eruieren zu können, beobachten zu können und dann auch mit, habe ich ja auch noch erwähnt, auch mit Lasse Kopitz sind wir auch dankbar und froh, weil du umso mehr Expertise plus gepaart mit einer Identität und Loyalität und Historie zu dem Verein hast du ja eigentlich ja, immer eine breitere Expertise. Wie groß und wie breit zum Schluss das ganze Gebilde werden soll, das ist ja auch immer eine finanzielle Frage und eine Frage, ja, wie entwickelt sich das ganze sportlich? Wo sieht man nochmal Schwachstellen? Nur eins ist klar, in den Zeiten, wo Carsten Mende, der ja unterstützt, auch immer noch da ist, sagen wir mal, der ist dann 3-4 Wochen nach Amerika zum Scouten gefahren, das geht heute nicht mehr. Dann verweist die Arbeit hier vor Ort, also brauchst du mehr Manpower, in welcher Position, das ist jetzt gar nicht erstmal entscheidend.
Der Name Carsten Mende, Sie haben ihn gerade gesagt, im Interview, Sie haben ihn vorhin auch gesagt, das ist das allererste Mal, dass über ihn wieder in der Öffentlichkeit gesprochen worden ist. Warum ist das möglich? Also weil die Gerüchte, dass er weiterhin hinter den Kulissen Rat gibt, die gibt es schon lange.
Es geht immer darum, wir wussten ja alle, er ist dem Verein sehr verbunden. Und das ist so ein bisschen, es gibt ja in vielen Vereinen Ex-Manager, Ex-Spieler, die, sag ich mal nicht, wenn sie ein Rentenalter, aber sie jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten und alter sind, immer noch eine gewisse Expertise haben und ehrenamtlich im Grunde das so ein bisschen begleiten. Und man wäre ja doof, im Grunde, und Rudi Völler ist Anfang 60, glaube ich, oder um die 60er oder so, man wäre ja doof, solche Menschen dann aufs Abstellgleis zu schieben, wenn man deren Know-how, und sei es nur mal, indem man zweimal die Woche miteinander telefoniert oder sich trifft oder einen Kaffee zusammen trinkt, diese Leute einfach auch das Netzwerk dieser Menschen, ja, auf das nicht zurückgreift, genauso wie Lasse Kobitz ja letztendlich auch aktiv schon 6, 7, 8 Jahre raus ist, aber trotzdem natürlich noch viele, viele im Eishockey unterwegs und tätige Menschen noch kennt, in Deutschland und in Europa. Er war selber in Schweden, also von daher, das ist ja so, dass wir versuchen eben nicht nur mit Geld, 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 sondern einfach eben auch über solche Umwege uns breiter aufzustellen und diesen Erfordernissen gerecht zu werden.
Über einen Namen haben Sie nicht gesprochen, wir wissen aber alle, er steht noch unter Vertrag. Gibt es eigentlich eine Aufgabe für Christian Hommel, die definiert ist?
Über Vertragsinhalte mal lieber. Ob ein Vertrag besteht, wie der Vertrag besteht, wie lange der besteht, werde ich weder zu Herrn Obekele was sagen, noch zu Herrn Hommel, noch zu sonst jemand was. Das sind keine Themen.
Aber tut er was für die Roosters?
Nochmal, das sind keine Themen, die ich diskutiere.
Dann reden wir über 90% Zustimmung für weitere 3 Jahre. Es hat Kritik gegeben heute Abend, auch im Rahmen dieser Jahreshauptversammlung. Mit der sind Sie sehr souverän heute Abend umgegangen. War es Ihnen wichtig, nochmal 3 Jahre diesen Verein, Sie haben das immer mal wieder durchblicken lassen, dass Sie nicht gehen, bevor dieser Verein nicht in ganz sicheren Fahrwassern ist? Oder gab es mal eine Überlegung, auch mal zu sagen, für mich ist irgendwann Schluss?
Naja, dass das nicht alles an einem vorbeigeht, gerade solch eine ganz schwierige sportliche Saison. Ich meine, die Leute, oder man vergisst ja sehr schnell. Deswegen habe ich das eben auch nochmal bezogen auf die Arbeit von Christian bezogen. Wir haben 2,5, 3 Jahre Corona-Jahre, extremste Belastung, gerade im Profisport, mit Unterausschuss der Öffentlichkeit, mit riesigen finanziellen Herausforderungen überhaupt. Diese Serien zu Ende zu spielen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Dann hast du eine Saison, die wirklich desaströs die vorletzte endet und dann desaströs startet. So, das lässt einen ja nicht eiskalt. Auf der anderen Seite, die Dinge, die ich ja nicht hier einfach um zu erzählen, sondern ich weise ja darauf hin, wenn ich über die Arbeit auf der Geschäftsstelle rede, wie hervorragend da gearbeitet wird. Ich auch vor dem Kreis der Gesellschaft da merke, da ist eine große Unterstützung. Das sind jetzt nicht Wetterfähnchen, die sagen, okay, jetzt sind wir im Keller. Und jetzt haben alle keinen Bock mehr oder wir zerstreiten uns. Das ist ja der Grund und das ist ja vielleicht auch der Erfolg, dass wir schaffen, vielleicht auch ein bisschen mit meiner Hilfe, zum Schluss die Menschen, die auch sicherlich berechtigt kritisch umgehen. Weil hinter den Türen, ich habe ja gerade immer ein paar Beispiele gesagt, ja, hinter den Türen wird ja schon auch knallhart gesprochen. Aber zum Schluss, das doch ganz wichtig ist, dass wir immer im Vordergrund sehen, es gibt den Verein, der muss geschlossen nach außen auftreten und innen, da musst du versuchen, das Beste rauszuholen. Und, so. Und gerade dann die Entwicklung der letzten 3 Monate, denke ich, wir haben super Tickets, Dauerkarten, wir haben Zuwächse, wir haben im Sponsoring, es läuft alles und das motiviert mich, das motiviert die Mitarbeiter, dass du siehst, wenn da mal doch ein bisschen mehr sportlicher Erfolg kommt, ja, dann macht es mir natürlich auch wieder mehr Freude. So, dass die Geschichte aber endlich ist, da brauche ich auch nicht drüber reden. Nur warum soll ich nicht, solange ich merke, ich kann da noch was bewegen, Sie wissen ja, ich bin ja auch noch beim in der Aufsichtsrat der Liga. Ich mache viel auch in der Liga. Da sind auch tolle Entwicklungen, ja, mit Magenta Sport, mit den Vermarktungen. Es läuft vieles in die richtige Richtung. Die Wahrnehmung des Sportes ist toll. Ganz klar Nummer zwei von den Zahlen her. Also es macht ja Freude, sich in diesem Bereich zu tummeln. Nur es wäre für alle, und da rede ich nicht nur bei mich, für die Mitarbeiter, für die Fans, die Sponsoren natürlich schön, wenn man mal so ein bisschen sportlich erfolgreicher wäre.
Sagt der Brück, und jetzt atmen wir einmal tief durch und freuen uns endlich, ein altbekanntes Gesicht, den wir gedanklich schon verabschiedet hatten, in einem genau letzten Podcast, genau an dieser Stelle, er sitzt auch an dem gleichen Ort, wieder zu begrüßen. Tag, Herr Ukbekile.
Hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben ja vorhin über Fußball-Europameisterschaft gesprochen. Ich weiß, dass es viele Eishockey-Fans nicht so sehr interessiert. Sie sagen immer, quatscht nicht über Mode, Football. Was haben Sie uns noch ans Herz gelegt?
Ja, das war wohl die schlimmste
Frage. Ach, über uns, genau. Hast du ein bisschen Fußball-Europameisterschaft denn tatsächlich mitgekriegt oder nicht so?
Nur die Ergebnisse tatsächlich.
Bist du nicht so der Fußballnah?
Also ich finde so eine EM, WM und sowas finde ich cool, einfach um mit Freunden gucken zu können und so. Aber bisher habe ich tatsächlich noch kein Spiel geschaut. Aber ich denke, sobald es dann ein bisschen ernster wird und in die Richtung der Finale geht, dann werde ich mir das ein oder andere Spiel auch mal reinziehen.
Ja, für so ein Public Viewing musst du ja jetzt nicht unbedingt dich für Fußball interessieren.
Ist ja genau.
Nee, da geht es ja auch nicht um Fußball, da geht es ja um Bier, wie ich gelernt habe. Nein, wobei, man muss ja mal ehrlich auch eins sagen, also Public Viewing ist echt eine friedliche Nummer dieses Jahr und es funktioniert wieder. Also überleg mal, wie viele Leute da unterwegs sind aktuell, das ist ja irre. Hat es dich auch mal hingetrieben?
Bisher noch nicht, könnte am Wochenende passieren.
Mhm. Wo denn?
Keine Ahnung. Gibt ja mehr als genug Anlaufstellen. Ja,
ich könnte dir zwei gute Orte nennen, wo du mal hingehen könntest, aber das machen wir dann unter uns aus. Ist es denn eigentlich, wenn man, Colin, so eine Weltmeisterschaft jetzt selber mal gespielt hat, kann man so ein bisschen mehr noch nachvollziehen, was so ein Turnier dann bedeutet?
Auf jeden Fall. Es war wirklich extrem interessant zu sehen, was hinter den Kulissen alles so passiert und wie die Spieler sich fühlen und wie man zu gewissen Zeiten sich fühlt, als wäre es so alles klein und ganz normal, und dann, wenn man auf das Eis rausfährt und die ganze Show und die Kameras von Winkeln von überall, die jeden Millimeter abfilmen und diese hunderten von Interviews nach jedem Spiel und wie die das Ganze aufziehen, ist schon wirklich wahnsinnig. Und ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das alles mal so von intern zu sehen. Ich habe ja lange schon Eishockey-Weltmeisterschaften geschaut, seitdem ich ein kleiner Junge bin, und wusste nie, wie das wirklich so abläuft, und das war auf jeden Fall echt eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Wie ist das mit Druck? Ist der anders, als wenn man mit einem Club unterwegs ist? Gut, ich meine, wir brauchen jetzt über das vergangene Jahr bei den Roosters und Druck nicht reden. Da hatte man auch was zu verlieren, ich sag's mal so.
Aber rückblickend wäre alles entspannt gewesen eigentlich, ne?
Was jetzt
genau? Ist ja auch immer noch drin.
Ja gut, okay.
Die ganze Mühe umsonst sozusagen.
Ja, genau. Guck mal, das ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich so noch nicht. Vertiefen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Nee, aber ist mehr Druck, wenn man fürs eigene Land spielt, dann bei so einer WM da? Oder würdest du sagen, nee, kannst du schon vergleichen?
Ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie man so tickt. Ich persönlich bin mit der Einstellung hingegangen, jeden Moment einfach aufzusaugen und zu genießen. Und es war mir eine Riesenehre, dass ich mein Land vertreten durfte. Und ich wollte meine Gedanken und meine Energie nicht damit verschwenden, irgendwie nervös zu sein. Und ich finde, wenn man sich auf sowas fokussiert, oh, was kann schieflaufen, dann. Und auch allgemein diese extreme Aufregung, finde ich, dass man dann den Moment gar nicht so richtig wahrnimmt, wie er eigentlich ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in das ganze Turnier reinzugehen mit dem Gedanken, dass das einfach eine unglaublich geile Erfahrung ist, die ich aufsaugen möchte und an die ich mich lange erinnern möchte. Und wo ich jeden Moment mit den Jungs, mit dem Team oder auf dem Eis einfach genießen möchte und alles, was dazugehört. Und ich glaube, das habe ich getan. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung miterleben durfte.
Gab es dann trotzdem einen Moment, wo du dich selber nicht unter Kontrolle hattest, so in der Rückschau betrachtet und du gesagt hast, boah, das ist doch schon ganz schön groß?
Ja, ich meine, natürlich hat man immer so kleine Momente, wo man natürlich halt aufgeregt ist. Ne? Das ist ja klar, insbesondere bei seinem Debüt, also bei meinem ersten Spiel gegen die USA dann. Das war dann schon so, dass es auf jeden Fall eine krasse Sache war, ne? Wo ich dann auch die Spieler gesehen habe da drüben, von denen man natürlich immer überall hört und so weiter. Und von daher war natürlich eine gewisse Aufregung da. Aber ich glaube, dass mein Excitement und meine Freude auf das Spiel und auf die Erfahrung, die Aufregung deutlich überwogen haben. Somit, dass ich dann einfach den Moment wirklich genießen konnte und unglaublich viel Spaß hatte.
Wie war's, wenn man dann am Ende so einer WM auf die eigene Leistung schaut? Also, ich habe nur auch das große Glück gehabt, dass ich schon bei vielen internationalen Turnieren dabei sein durfte. Und was ich immer gemerkt habe, okay, die DEL ist in den letzten Jahren besser und besser geworden, was das Niveau anbelangt. Und trotzdem ist es nochmal deutlich mehr als zum Beispiel ein Deutschland Cup, wenn man den spielt, so eine WM oder auch Olympia. Tempo ist unglaublich hoch, Intensität ist unglaublich hoch. Wie eigentlich bereitet man sich auf so eine Situation vor dann?
Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, also unsere Liga ist unglaublich stark geworden. Wir haben unglaublich gute Spieler. Somit natürlich, man spielt irgendwie einen anderen Style, würde ich sagen, von Eishockey. Aber an sich, die Qualitäten, die wir hier haben, sind auf jeden Fall vergleichbar. Ich meine, wir haben auch gezeigt mit den Mengen an Toren, die wir geschossen haben. Ich meine, früher war Deutschland nie so eine offensive Nation.
Ja.
Skill war nicht unsere Stärke. Es war immer eher... ja, defensiv, hinten stehen, hart spielen, das war früher so, wie man Deutschland so gesehen hat. Mittlerweile ist das ganz anders. Ich glaube, man kann uns eher mit einer Nation wie Finnland und so weiter in eine Kategorie packen, die wirklich mit der Scheibe spielen, die Tore schießen, die Plays machen und die sich auch nicht mehr verstecken müssen. Ich meine, es kam dann an gewissen Zeitpunkten schon dazu, auch gegen die Schweden, gegen die Amerikaner, dass man da halt ein bisschen zu viel Respekt hatte vielleicht und dass man deswegen auch nicht so viel kreiert hat wie gegen die anderen Mannschaften. Aber ich glaube, dass man allen in allem gesehen hat, dass Deutschland wirklich eine Nation ist, die gerade am Aufstieg ist und die wirklich auf einem guten Weg ist, ja, ein Powerhouse zu werden.
Ich fand das auch interessant. Ich weiß nicht, wie du Eishockey-WM mitgekriegt hast, Felix, aber eigentlich war es schon so, dass es eine Dreiklassengesellschaft gab, ne? Mhm. Also diejenigen, die jetzt mal erwartbar auch unten waren, sind so... Im letzten Drittel gewesen. Dann gab es Mannschaften wie die Deutsche unter anderem, die schon gegen alle anderen Teams, die gefühlt, ich muss ja sagen, immer gefühlt, zu den kleineren Nationen auch sehr dominant war. Du hast es angesprochen, ihr habt unglaublich viele Tore gegen manche Teams geschossen, was in der Vergangenheit undenkbar gewesen wäre, irgendwie vom Stil, vom Mut, den man auch reingelegt hätte. Und dann gab es auch ein paar Nationen, wo man dann trotzdem nicht ranschnuffeln konnte. Und dann doch gemerkt hat, okay, das ist jetzt meine Frage, geht das dann auf Olympia zu? Also wollten da ein paar Jungs auch wieder eindeutig unter Beweis stellen, dass sie eine Alternative sein können, weil gerade so Kanada, auch teils USA, was sie für Spiele gemacht haben, wie fokussiert sie waren, das hast du auch nicht jedes Jahr bei Weltmeisterschaften gesehen.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, bei den Amerikanern war auch zu sehen, das war eine sehr junge Mannschaft und das sind alles Spieler, die halt natürlich riesen Prospects für die NHL sind oder halt auch schon ihre ersten paar Saisons gespielt haben, aber auch noch nicht durch sind und die sind immer noch hungrig. Und da hat man schon gesehen, dass die sich halt auch beweisen wollen. Die spielen dann natürlich auch noch für Verträge da drüben, wo es natürlich um viel geht. Und ich glaube, natürlich mit Olympia will sich natürlich auch jeder dafür beweisen. Aber das ist so ein Gesamtpaket, dass für die halt wirklich auch einiges auf dem Spiel war. Ich glaube, letztes Jahr haben die ja auch nichts gerissen bei der WM. Und das ist für ein Land wie die USA, ist das ein Brett. Ich meine, das ist eine große Nation, die erwarten viel. Von daher, glaube ich, haben die Jungs das schon so ein bisschen gespürt, dass die dieses Jahr Gas geben müssen.
Ja, war wirklich interessant zu sehen, wie gesagt, die Entwicklung. Absolut, absolut spannend. Wie warst du mit deiner ganz persönlichen Leistung zufrieden? Wie war das Feedback auch der Coaches?
Ich war allem sehr zufrieden. Ich fand, dass ich mit meiner Eiszeit, die ich bekommen habe, dass ich da gut zeigen konnte, was ich drauf habe. Und auch wenn ich nicht dieselbe Rolle hatte wie zum Beispiel in der Liga, es war mein erstes Turnier, muss man natürlich auch erstmal reinschnuppern, dass ich dennoch meine offensiven Qualitäten auch mit Plays, mit verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe, unter Beweis stellen konnte und hoffe, dass ich ja dann für die nächsten Jahre dann auch gesetzt bin und dass nächste Saison auch wieder beweisen kann, dass ich dahin gehöre und dann eventuell auch eine größere Rolle bekommen werde.
Was war für dich so der maßgebliche Lernfaktor? Also du hast ja schon auch beschrieben, Tempo ist nochmal ein bisschen höher und so weiter, aber wo sagst du, das ist doch anders, als ich mir das gedacht hatte?
Ja, es ging tatsächlich alles ein bisschen schneller. Die Entscheidungen, die getroffen wurden, die müssen schneller getroffen werden. Da ist nicht so viel Zeit mit der Scheibe, dass man überlegt und guckt, sondern man muss etwas sehen und den Play direkt machen. Und das ist mir auf jeden Fall gut aufgefallen. Ansonsten war einfach natürlich noch so ein Thema, dass wirklich jedes Team vier brutale Reihen hatte. Weil in der Liga ist natürlich oftmals so, dass dann in der vierten Reihe oder in der dritten Reihe weniger Eiszeit bekommt und dass man dann auch rein matchen kann. Ich meine, das macht man auf internationalem Level auch. Aber da war es halt wirklich so, dass du vier Reihen hast, die in ihren Teams erste Reihe spielen, Powerplay spielen. Da ist jeder ein Powerplay-Spieler. Da sieht man natürlich, dass die Qualität wirklich zu jeder Sekunde auf dem Eis einfach auf Top-Niveau ist. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Man muss halt wirklich Laserfokus haben, weil kleine Dinge bestraft werden. Und da ist nicht mal mit Ausruhen oder sowas, sondern da ist wirklich die ganze Zeit Vollgas und Fokus auf 100%. Und das war auf jeden Fall so das größte Learning, was ich mitgenommen habe. Abgesehen davon, oder insbesondere auch der Fakt, dass man halt Back-to-Back-Spiele hat. Man hat halt Spiele hintereinander und da musst du wirklich darauf achten, dass du gesund bist, dass du deinen Körper gut vorbereitest, gutes Cooldown machst und dass du im Kopf mental auch ready bist, halt jeden Tag deine Leistung abzuliefern, weil da geht's schon ordentlich zur Sache.
Obwohl das wahrscheinlich für dich eine der einfachsten Aufgaben war, oder? Weil du ja auch hier eigentlich am Seiler See immer auch berichtet hast in den Podcasts, wo du dabei warst, dass du schon sehr viel Wert genau auf diese Dinge so legst, dass du eben gut vorbereitet bist, auch wenn da mal 5 Tage Pause dazwischen sind.
Genau, auf jeden Fall. Ja, ich versuche in meinem Kopf immer sehr neutral zu bleiben und eher positiv gerichtet und denke, dass ich mich ganz gut auf Challenges vorbereiten kann. Das ist halt genau dieser mentale Aspekt am Sport oder allgemein im Leben. Man kommt immer wieder in Situationen, wo man halt einen coolen Kopf bewahren muss und Situationen werden kritisch, werden anstrengend, werden hart, mal leichter, dass man da einfach immer an seinem Top-Niveau ist und das meiste aus einem halt abrufen kann. Und das ist halt wirklich 95% einfach die Gedanken, die man im Kopf hat und die man sich selber setzt und wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und das ist etwas, worauf ich extrem viel Wert lege und was ich auch ganz gut umsetzen kann. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen für die Weltmeisterschaft auch, dass ich da dann halt einfach meine Leistung bringen kann.
Hast du eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Felix eingeschlafen ist?
Nee.
Also ich höre überhaupt nichts. Ich höre überhaupt nichts von dir.
Denkst du, ich fange jetzt an, hier bei dir in das Interview reinzugrätschen. Du stellst schon die richtigen Fragen. Das ist in Ordnung. Ich vertraue dir da. Ich höre einfach interessiert zu. Ja, jedes Mal, wenn Colin erzählt und positive Gedanken und sonst irgendwas, dann will ich rausgehen und sagen, ja, das mache ich jetzt auch.
Sehr gut.
Und dann fällt mir auf, dass es fürchterlich warm ist.
Oder müsstest du dein Leben aber deutlich umstellen. Naja, Spaß beiseite. Wir haben vorhin angefangen, auf das Thema zu kommen, über die ob ihr die Europameisterschaft richtig, genau. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen halt intensiv auch mal so auf die Interviews gehört, die so zwischendrin waren. Gestern hatten sie, die Kollegen von der ARD, ein ganz interessantes Interview mit Niklas Füllkrug und haben mal darüber gesprochen, wie so seine Situation eigentlich ist. Also kommst von der Bank, kommst stetig von der Bank, lieferst stetig ab. Sie haben aber auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Einheit zu sein, tatsächlich, und was Mannschaft ausmachen kann, auch bei so einem Turnier. Wie schafft man es, du hast es ja nur erlebt, wirklich eine Einheit zu werden in einer ja relativ kurzen Vorbereitung? Gut, für dich war sie relativ lang, weil die Saison natürlich deutlich früher zu Ende war, aber ansonsten hat man ja eigentlich nur 4-5 Tage, dann ist die Mannschaft mal zusammen, und wie holt man sich dann wirklich Zusammengehörigkeit?
Ja, um ehrlich zu sein, wir hatten einen Gemeinschaftsraum, der ganz cool war. Wir hatten Tischtennisplatten, Dartscheiben, ein Fernsehen, wo wir Fußball geschaut haben oder sonst irgendwelche Sportarten geguckt haben. Und uns war allen bewusst, dass man natürlich einander kennenlernen möchte und dass es auch positiv und gut wäre fürs Team und fürs Gefühl. Und demnach haben wir auch wirklich viel zusammen unternommen. Wir sind immer zusammen essen gegangen und haben zusammen Spiele gespielt und haben wirklich versucht, die Zeit allgemein zu genießen und haben tatsächlich auch über genau solche Themen halt gesprochen. Wir hatten einen Sportpsychologen dabei, der einen guten Job gemacht hat, der uns halt auch an die Hand genommen hat und uns über solche Dinge einfach offen reden lassen hat, dass uns allen bewusst ist, okay, wie kommt man dazu, dass man halt so ein angenehmes Klima in der Kabine hat und dass man sich untereinander nicht nur versteht, sondern wirklich in einer kurzen Zeit zusammenwächst. Und ich glaube, dass das ganz gut geklappt hat. Ich fand auch, dass das Turnier an sich ordentlich war. Ich meine, wie gesagt, man spielt jeden Tag oder gefühlt jeden Tag und dann ab den Finalen muss man einfach jedes Spiel hintereinander gewinnen und man spielt gegen gute Nationen und dass man mal nicht so weit kommt, mal weiterkommt, ist natürlich klar. Aber allen in allem, fand ich, haben wir uns ganz gut repräsentiert und einen ganz guten Job gemacht.
Wie viel Impact hat Harry darauf, also Harry Kreis als Bundestrainer, den ich in Düsseldorf schon mal erlebt habe, als Trainer auch etwas näher erleben durfte und den ich für einen unglaublich Top-Typ halte, sowohl was die taktische Einstellung und so weiter anbelangt, aber er ist auch ein unglaublicher Mensch, so wirkt er jedenfalls.
Auf jeden Fall, ich mag ihn sehr gerne. Er ist ein sehr offener Typ immer gewesen, hat alles gut kommuniziert, hat sehr viel Freude in die Kabine gebracht, aber man ist trotzdem noch eine Respektperson, wo man weiß, dass man halt ihn respektiert. Keiner tanzt ihm auf der Nase rum und trotzdem ist er immer freundlich und bringt eine sehr gute Aura in die Kabine. Also da kann ich wirklich nur Gutes drüber berichten. Allgemein das ganze Trainerteam, wirklich super klasse Arbeit gewesen. Ich sehe das immer so, meine Metapher zu einem Trainer ist immer so, dass ich sehe so das Team so ein bisschen wie so ein Schiff oder ein Auto und der Trainer ist derjenige, der es halt fährt. Und haben das ganz gut gemacht. Und ja, deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Erfahrung.
Welchen Impact haben auch gerade, also wie gesagt, unterbrich mich irgendwann, ne? Ist okay. Ich finde das auch interessant, was er erzählt, Entschuldigung. Welchen Impact bringen die nordamerikanischen Deutschen sozusagen tatsächlich ein? Also Nico Sturm und Co. haben ja auch im vergangenen Jahr schon unglaublich nicht nur sportlich überzeugt, sondern so ist es ja auch kommuniziert worden, dass sie sich unglaublich schnell integrieren und dann auch nochmal dafür sorgen, dass so eine Mannschaft wächst. Hattest du das auch als Gefühl?
Auf jeden Fall. Wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Standorten und insbesondere halt auch die Jungs, die von drüben kommen, die haben natürlich auch noch eine gewisse andere Erfahrung, die sie mitnehmen, anderes Eishockey, was sie dort drüben spielen. Die kennen dann auch einige der Jungs, gegen die wir dann spielen, die wir aus Deutschland halt nicht so Tag für Tag kennen. Von daher haben die uns da natürlich viele Insights mitgebracht, die uns gut geholfen haben. Nebenbei waren die auch in der Kabine einfach super Jungs. Man hat viel Spaß mit denen gehabt und haben dann auch die gewisse Verantwortung übernommen und waren dann auch nicht einfach leise, sondern haben versucht, ihr Wissen, ihr Können und auch allgemeine Aspekte neben dem Eis mit in die Kabine zu bringen und jeder hat versucht, seinen Teil zu tun. Und ja, das war allen im allem auf jeden Fall eine super Truppe.
Gut, einzige Makel, ne? Wieso verliert man gegen die Schweiz? Verdammt.
Ja,
das ist echt. Alter.
Haufen Blinder, obwohl, die da rumfallen.
Wenn wir jetzt mal wieder Europameisterschaft, hast du ja auch gesehen. Ja. Nein, also für die Schweizer Fußballer war es, glaube ich, das Spiel des Jahrzehnts. Das war wichtig. Das war es jetzt nicht ganz. Dafür gibt es tatsächlich zu viele Derbys. Aber was hat es am Ende gekostet, diese Möglichkeit tatsächlich an diesem Tag das Halbfinale wieder perfekt zu machen?
Ja, ich glaube, es war ein knappes Spiel. Im ersten Drittel waren die Schweizer deutlich überlegen. Da hatten wir, glaube ich, zu viel Respekt vor denen. Und im zweiten, dritten Drittel hat man gesehen, dass wir die auf jeden Fall hätten schlagen können sollen. Ich glaube, dass das ein bisschen so, ein bisschen Aufregung, so eine Mischung von Aufregung, Respekt. Es war so, oh Jungs, komm, so, wir sind jetzt da, wir können jetzt einfach schon weiterkommen und so, die Schweizer, die hauen wir weg und so, aber das war ein bisschen zu viel Respekt vor denen. Im ersten Drittel saßen wir eher zurück, die haben uns hin und her gespielt und wir haben mit der Scheibe nicht viel probiert. Im zweiten, dritten Drittel war das dann genau andersrum, aber dann ist halt die Scheibe nicht reingegangen und so ist das manchmal im Leben, leider, aber das gehört dazu und ich glaube, daraus werden wir lernen und können nächstes Jahr darauf zurückblicken.
Ich finde ja ohnehin, also wenn man mir irgendwie vor 10 Jahren gesagt hätte, Deutschland ist regelmäßig aus eigener Kraft im Viertelfinale, ja, ob man immer schon zu den Top-4-Nationen gehört, ich sag mal, das ist natürlich vermessen, glaube ich, wenn man das irgendwann mal sieht, aber wenn eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft regelmäßig ins Viertelfinale kommt, das wären schon schöne Zeiten, die wir so erleben könnten als Fans.
Auf jeden Fall.
Das ist so. Alle diejenigen, die sich jetzt übrigens gefragt haben, warum kam er jetzt nicht auf die wesentlichen Dinge, die mal besprochen werden mussten, weil ich...
Jetzt hast du schon wieder mehr Redeanteil, weil die Fragen kann ich auch nicht stellen.
Wieso kannst du sie nicht? Natürlich kannst du sie stellen.
Will ich aber nicht.
Okay, das ist was anderes. Nein, aber ich fand den Strang jetzt nett zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Da konnte man mal das eine oder andere wenigstens ganz gut machen. Dass du wieder hier sitzt, ist erstmal schön, das kann man nicht anders sagen. Erklär mal, wie das zustande gekommen ist.
Ja, ich meine, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, hat es angefangen, dass ich erstmal hätte woanders hingehen sollen. Dann kamen ein paar Schicksalsschläge dazu, die mich ein bisschen drum grubbeln lassen haben, dass ich das eventuell doch nicht machen möchte. Iserlohn ist, wie gesagt, für mich mein Zuhause. Ich bin in der unmittelbaren Nähe meiner Familie. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich meinen Wunsch ja, an die gegenüberliegende Partei getragen habe, dass ich gerne bei meiner Familie bleiben wollen würde. Wie gesagt, aufgrund der gesundheitlichen Situation, die dazu kam. Und ja, natürlich kamen einige Lösungsvorschläge und Gespräche mit der gegenüberliegenden Partei, die das natürlich nicht gerne wollte, was ich natürlich verstehe. Allerdings war für mich relativ schnell klar, dass ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann und auch nicht möchte und gerne bei meiner Familie bleiben möchte. Und für mich ist das das A und O. Das ist so das Größte, was man hat. Und für mich war klar, ich möchte für meine Familie da sein in Zeiten, die nicht so einfach sind. Und bin den Roosters unglaublich dankbar, dass sie mich hier mit offenen Armen wieder aufgenommen haben und auch natürlich ja, den Frankfurtern auch dankbar, dass sie diesen Wunsch respektiert haben und man eine Lösung gefunden hat, dass ich zu Hause bleiben kann. Und bin einfach froh, dass das jetzt geklappt hat und ich zu Hause bleiben kann.
Ich denke, wir können das alle gut nachvollziehen. Wir haben es mit Leon Bergmann, war eine ähnliche Situation, die den Verein ja auch betroffen hat. Da haben die Mannheimer damals ja auch den Schritt gemacht, dass sie ihn haben für mehrere Monate ausgeliehen. Das war eine andere Situation als jetzt wirklich bei dir. Überrascht hat mich, das muss ich dann ehrlich sagen, Frankfurter Medien, Eishockey News haben sehr umfangreich, das muss man ja auch mal sagen, über ein angebliches Hin und Her im Sommer berichtet. Gibt's da was gerade zu rücken aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich meine, normalerweise halte ich mich aus diesen ganzen Medien raus und will gar nicht so viel davon sehen und hören, aber das ist dann auch auf meinen Schreibtisch geraten und habe dann schockierend festgestellt, was da alles sich zusammengereimt wurde, welche Dinge auch geleakt wurden und dann verdreht wurden. Also so wie das da beschrieben wurde, war sehr enttäuschend zu sehen, wie manche Journalisten über Dinge schreiben, über die sie gar nicht urteilen können und mit was für einem Selbstbewusstsein die darüber schreiben, als wenn die sicher sein könnten, dass das wahr ist. In meinem Fall war das ein Haufen Quatsch und ich wurde nicht einmal über meine Meinung gefragt, nicht einmal wurde gefragt, wie ich dazu stehe und wie Dinge wirklich abgelaufen sind. Es war nicht so kompliziert, wie es da stand. Das Einzige, was kompliziert ist, sind die formalen Dinge, die man danach klärt. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe meinen Wunsch mit meinem Spielerberater besprochen, der natürlich gesagt hat, dass er hinter mir steht. Wir haben meinen Wunsch mit den Personen in Frankfurt besprochen, die natürlich das einfach nicht einfach so akzeptieren wollten.
Erstmal, ich meine, dass man um einen Spieler wie dich kämpft, das sollte jeder nachvollziehen können. Hast du sicherlich auch nachvollziehen können, genau. Genau,
also es wurden natürlich Lösungsvorschläge vorgeschlagen. Also die Gespräche waren auch super, die waren sehr respektvoll. Von daher dachte ich, dass das alles auf einem guten Weg ist. Ich habe meine Situation erklärt und ja, danach ging es wirklich nur noch darum, wie klärt man die formalen Dinge. Wie bereits gesagt, er hat mir Lösungsvorschläge vorgeschlagen. Für mich war klar, es ist keine Lösung für mich. Ich möchte einfach bei meiner Familie bleiben und da muss man nun mal seine Prioritäten setzen und das ist einer meiner Prioritäten. Und ja, das wurde dann schlussendlich respektiert, zum Glück, wo ich auch unglaublich dankbar für bin. Und warum sich das dann alles so rausgezogen hat, waren dann wirklich nur die ganzen Verhandlungen, wie man das macht und dass man die ganzen formellen Dinge klärt. Und ja, jetzt ist das alles durch. Es durfte jetzt endlich veröffentlicht werden und ich bin einfach unglaublich froh darüber, dass das so geklappt hat und wir jetzt einfach nach vorne schauen können.
Wie hast du dann die Roosters wieder ins Boot geholt? Weil, also faktisch ist ja nun mal, du warst weg. Das wussten auch alle. Vielleicht mag man dann, das ist aber meine Interpretation, irgendwann gemerkt haben, okay, die Situation hat sich irgendwie ergeben, dass eine persönliche Herausforderung für dich, für deine Familie da ist. Aber da muss man ja noch den aufnehmenden Verein wieder davon überzeugen. Das musst du jetzt sportlich nicht unbedingt tun, aber
so viel Überzeugungskraft bedurfte das jetzt
aber nicht. Aber es braucht ja trotzdem. Also auch da war man ja in der Planung. Wie lief denn tatsächlich die Rückkehr wieder an den See?
Genau, also für mich war ja klar, ich möchte halt in der Nähe von zu Hause sein. Und Iserlohn ist A, für mich mein Zuhause und B, in unmittelbarer Nähe von meiner ganzen Familie. Also von daher war das natürlich die beste Variante für mich. Und das habe ich dann so mit meinem Agenten auch besprochen. Ich habe ihm gesagt, du, das wäre super, wenn du da mal anfragen könntest. Wenn das eine Option wäre, dann wäre das ideal. Und ja, die Roosters haben sich gefreut. Auf der einen Seite, ne, also nicht über die Situation an sich, aber dass ich halt angeklopft habe. Und ja, wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass sie mich dann auch wirklich mit offenen Armen empfangen haben und dann einfach gesagt haben, okay, dann lass uns drüber quatschen, wie wir das machen können. Und ja, da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich jetzt A, bei meiner Familie bleiben kann und B, bei meiner anderen Familie bleiben kann, was die Roosters sind. Und ja, bin einfach froh, dass ich jetzt da weitermachen kann, wo ich letztes Jahr aufgehört habe.
Darf ich aber eine Frage, bitte?
Ja, ich darf auch nochmal eingehend. Also,
ja, klar.
Weil,
muss ja auch mal Colin, was sagen.
Dankeschön. Ich habe jetzt auf meinen Einsatz gewartet. Ich glaube, da kann ich Sinnvolles zu beitragen. Das, was Colin jetzt auch sagte, diese Dinge, Verhandlungen, was auch immer, das zieht sich halt alles immer hin. Speziell, dann ist mal der im Urlaub, dann ist mal der wieder nicht da, dann hat der wieder. Und natürlich gab es bei uns auch Planungen nach der Saison. Wir haben ihn nicht umsonst verabschiedet, die natürlich nicht beinhaltet haben, dass Colin Teil nächstes Jahr Teil des Kaders ist. Und dann musst du natürlich auch erstmal wieder gucken, abstecken, weiß ich nicht, Budgets von links nach rechts schieben und so weiter und so fort. Passt das? Wie geht das? Das sind alles Prozesse, das kann man sich nicht so vorstellen wie mit ein paar Klicks auf dem Computer oder ein paar Steinchen von links nach rechts schieben. Das dauert halt alles im Hintergrund.
Also er bringt jetzt, nehme ich deinen Worten, Geld mit dafür, dass er hier
genau,
wieder spielen kann.
Richtig, ne? Ja, Colin das musste sein Budget freischaufeln, dass er hier spielen darf, so wie alle, die das tun. So wie wir beiden ja auch Geld dafür bezahlen.
Ich mach das ja seit 500 Jahren ehrenamtlich.
Ja, du zahlst wirklich Geld dafür, ne?
Ich zahle in anderer Münze, ja, aber hart ist es trotzdem manchmal.
Jetzt, klasse, jetzt hast du mich rausgewandt. Nein, aber das ist einfach das Ding. Ja, das ist dann alles immer kolportiert und das ist auch das, und da bin ich das unterschreibe ich zu 1000%, man muss wirklich immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was dann am Ende des Tages in die Öffentlichkeit gelangt. Und da betone ich ja immer wieder, haben Journalisten einfach auch eine Verantwortung, der sie gerecht werden müssen. Und das, was da alles jetzt so geschrieben wurde, was offensichtlich ja nicht so stimmt, aus Gründen, die einfach so nach dem Motto, ja, warum kommt da denn nichts, warum passiert da denn jetzt nichts, das ist einfach, finde ich auch scheiße, muss ich sagen. Ne? Und das ist, wenn man so die Hintergründe kennt, durchaus nachvollziehbar. Und dass wir das nicht in der Öffentlichkeit machen, Entschuldigung, ist ja wohl das Normalste und Nachvollziehbarste der Welt.
Nee. Ich will dazu nur eins sagen, nicht unbedingt nur zur Ehrenverteidigung meines Gewerbes.
Ich sage nicht, dass jeder Journalist ein Vollspinner ist, aber du weißt um deine Verantwortung bei solchen Dingen. Du weißt, was passiert, wenn du Dinge on air bei MK, bei Magenta und so weiter und so fort sagst.
Ja, das sollte man auch als Journalist schon realisieren, dass man da eine mit Dingen, die man nicht weiß, sondern einfach nur mal mutmaßt, eine gefährliche Geschichte vom Zaumerbericht. Ich sag mal nur, mir ist aufgefallen in Frankfurt, du hast den Namen gesagt, deshalb kann ich ihn jetzt einfach mal wiederholen.
Sie haben ihn auch offensichtlich,
gab es halt in den letzten Monaten tatsächlich, das habe ich noch gar nicht gelesen, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch gar nicht, gab es zwei Geschichten, die ja in die Öffentlichkeit gelangt sind. Das war einmal der Grund für die Entlassung, der vermeintliche Grund für die Entlassung von Franz Fritzmeier und die Geschichte mit Colin. Das musst du jetzt gar nicht kommentieren, das ist einfach nur. Und manchmal entstehen ja solche Dinge nicht nur aus einem reinen Gehirngespinst, sondern weil vielleicht auch bewusst Informationen durchgestochen werden, die passen oder nicht passen für jemanden. Ich sag das nur mal, weil auch das passiert ja. Du musst nicht immer nur denken, dass Journalisten sich das alles einfallen lassen, sondern es werden ja auch manchmal bewusst Informationen lanciert, um etwas zu erreichen. Ob das in dem Fall so war, will ich überhaupt nicht jetzt sagen, weil das weiß ich auch nicht, das habe ich nicht recherchiert, aber es fiel schon auf, jetzt zweimal in diesem Kontext. Und das hat natürlich auch in dem, was wir gerade besprochen haben, einfach damit zu tun. Natürlich hast du eine Verantwortung insgesamt. Und ich sag mal so, ich bin auch mittlerweile alt genug, um einfach auch am Ende des Tages zu wissen, mit privaten Gründen lügt man nicht.
Nein.
Weil das kriegst du auf eine ganz üble Art und Weise irgendwann wieder aufs Butterende geschmiert.
Also
wenn du das als Argument anführst, was ja jetzt auch in diesem Fall so ist, was auch bei Lehren so war oder bei anderen, dann muss man das respektieren, weil es gibt nichts Wichtigeres am Ende. Ja, man mag immer denken, es geht um Geld, es geht um alles Mögliche, aber das ist etwas, wo man sehr sensibel damit umgehen muss. weil das kann wehtun und sowas erfindet, glaube ich, niemand. Und wer es erfindet, den soll der Blitz treffen. Das muss ich auch mal
sagen. Also das zu tun ist unterste Schublade und dicht gefolgt kommt dann aber Leuten, die das aus vernünftigen, hehren Gründen tun, weil es so ist, zu unterstellen, sie würden es deswegen tun. Das
whatever da passiert ist.
Nicht dicht dahinter.
Nein, whatever da passiert ist. Man nimmt es einfach mal zur Kenntnis. Ihr merkt auch, dass Felix und ich uns jetzt nicht unbedingt direkt wieder an Colin wenden, weil da muss er jetzt auch nichts zu sagen. Fakt ist einfach, ich glaube, es gibt einfach ein paar Regeln, die gelten sowohl für die Journalie als auch für alle anderen, die in dem Business sind, weil es ist immer ein ergänzendes Schauspiel. Und das darf man einfach nicht vergessen.
Das Problem ist natürlich auch, dass es immer auch verschiedene Parteien mit verschiedenen Interessen gibt. Das ist ja genau das Gleiche, wie wenn uns dann gesagt wird, wie kann das sein, dass der Spieler auf einmal schon wieder in der Öffentlichkeit ist, obwohl ihr den auch gar nicht veröffentlicht habt. Sind wir da bei dem Thema Gespräche laufen und so weiter und so fort. Gleichzeitig hat dessen Agent, der aber weiß, ja, der wird wahrscheinlich nach Iserlohn gehen, natürlich auch ein Interesse, dass das bekannt wird, weil er dann vielleicht den nächsten Spieler an den nächsten Club dann auch besser veräußern kann. So, das ist nur ein
auch
kleines
das ist,
Beispiel.
Und ja. War in der Vergangenheit schon oft ein Thema, ja, worüber man sprechen musste, genau, weil
manchmal
man
folgt uns einfach nur seine Mama auf Instagram, da können die Agenten nichts für. Das war ja zum Beispiel bei Familie Osborn zuletzt wieder der Fall, um nochmal drüber zu sprechen. Das Ding war
warum sagt ihr den Leuten nicht von Anfang an, wenn ihr mit Menschen redet, bitte sagt deiner Mama, sie soll erst dann folgen, wenn die Meldung raus ist.
Ja, das Schlimme ist, die Leute kriegen auch wirklich alle möglichen familiären Verstrickungen. Also wirklich Tante, Mutter, Oma hatten wir auch schon. Ich habe es schon mal gesagt, es sind immer nur die weiblichen Familienmitglieder gefühlt. Keine Ahnung warum. Ehefrau gibt's auch schon.
Ja, die
schon,
lieben ihre Söhne nun mal, das ist die Wahrheit.
Genau,
und Enkel.
Über die Geschichte sind wir dann wieder zu meiner Mama gekommen, die das natürlich auch tun würde, das hatten wir alles schon.
Übrigens, großartige Keksbäckerin, haben wir darüber schon mal gesprochen, ganz großartig.
Colin sieht nicht so aus, als würde ihn das interessieren, also
mal
rein
Kekse
körperlich.
Oder was?
Ja, ja.
Naja, zu Weihnachten gönnt er sich das auch mal.
Wäre nicht.
Du hast eins gesagt vorhin, du hast gesagt, du kommst zu deiner Familie zurück. Das betraf natürlich einerseits deine echte Familie, aber du hast es auch bezogen auf die Roosters. Lass mich mit einer Frage etwas gehässig sein. Erklär mal, warum du ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wann auch immer, das wissen wir gar nicht, aber es war sehr früh, denn die Gerüchte waren dann da, warum du sehr früh von dieser Familie Abstand genommen hast, weil das ist vielleicht auch für viele Fans eine Frage, die sie sich stellen. Das war irgendwann schon im Herbst vergangenen Jahres, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ich in meiner Funktion.
Bitte?
Du musst da nicht drauf antworten.
Nein, musst du auch nicht. Das ist total in Ordnung. Du weißt immer, wir stellen hier Fragen. Du kannst sie entweder ausweichend beantworten oder gar nicht. Aber es wird mich einfach interessieren, weil du bist immer ein Typ, das hast du auch unter Beweis gestellt hier, der das immer sehr ordentlich und ehrlich einsortiert hat. Und wenn du das machen willst, super, wenn du es nicht machen willst, lässt es bleiben.
Ja, ich kann das natürlich ganz ehrlich beantworten. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich Warners unterschrieben habe, sah es hier einfach nicht gut aus. Ich meine, ich habe alles gegeben bis zur letzten Sekunde, auch wo ich einen anderen Vertrag irgendwo anders hatte. Es hat für mich gar keine Rolle gespielt. So denke ich und so bin ich, dass ich einfach für meinen Verein alles gebe, für die Jungs in der Kabine, für die Fans da draußen, für die Stadt. Allerdings gab es halt einen Zeitpunkt, wo es hier halt einfach wirklich nicht gut aussah. Und ja, wir sind alles auch Sportler und natürlich sind wir Teamsportler, aber wir haben natürlich auch einen Einzelsport, in dem das auch ein Business für uns ist. Ich meine, das ist mein Beruf, Vollzeit. Ich bin Eishockeyspieler und muss natürlich auch gucken, dass ich weiter ein Eishockeyspieler sein werde und das natürlich auch hochrangig. Und ja, demnach habe ich mich natürlich dann anfangen müssen umzuhören und ja, habe dann woanders unterschrieben und so kam es dann dazu, dass ich mich erstmals verabschiedet hätte in der Theorie, aber wie gesagt, ein paar Monate darauf haben sich einige Dinge geändert, auch wie gesagt persönlich in meinem Leben, dass ich für mich gesagt habe, das passt mir alles so nicht und ich möchte einfach jetzt erstmal zu Hause bleiben.
Du hast gerade so schön angesprochen, dass du ja tatsächlich auch bis zum Letzten alles gegeben hast. Das ist etwas, was wir alle, glaube ich, gesehen haben, nicht zuletzt Augsburg, diese Situation kurz vor Ende. Es ist so ein Augenblick, den viele Fans, glaube ich, nicht vergessen werden. Diesen Anlauf nochmal, um dieses Tor dann vorzubereiten und so weiter und so weiter. Ist dir das eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt so bewusst gewesen, dass wirklich dieses Engagement einfach für diese Familie hier so groß sein muss, dass das gar nicht anders geht, weil gerade mit einem Abschied hätte man ja auch irgendwann sagen können, okay, jetzt nicht, was interessiert es mich, was danach passiert, aber man hätte schon sagen können, okay, jetzt ums Letzte verletzen, WM vielleicht verpassen mit dem Blick drauf, hätte man nicht unbedingt mehr gemusst.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir sind alle Iserlohner unglaublich ans Herz gewachsen. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen und mir war es extrem wichtig, dass ich nicht den Verein verlasse mit so einer Hinterlassung. Mir war wichtig, dass während ich hier bin, wird dem Verein nichts passieren und wo auch immer ich bin, werde ich alles dafür tun, dass man hier Erfolg hat. Und man hat gemerkt, wie extrem wichtig den Fans das ist, dieser Standort hier, dieser Eishockeyverein. Man hat es immer wieder gesehen, wie sie uns angefeuert haben, auch wenn wir verloren haben, dass wir zurück aufs Eis sollen oder wie sie vor die Halle kommen, wo es nicht gut lief. Ich glaube, das war schon vorletztes Jahr, wo sie uns wirklich eine Anrede gehalten haben, die positiv war, wo die uns angefeuert haben, wo die uns gesagt haben, wir stehen hinter euch. Und es gibt einem natürlich nochmal so einen extra Kick. Ich meine, ich bin von Natur aus schon jemand, der niemals aufgeben würde. Die Odds könnten 99-1 für mich stehen und ich würde es trotzdem probieren. Und so bin ich groß geworden und so bin ich aufgezogen worden. Und das ist meine Mentalität. Und umso lieber habe ich es gemacht für eine Stadt, für einen Ort, für die Fans, die mit so viel Positivität auf einen oder einen unterstützen. Und ich wollte einfach zurückgeben und nicht nur ich, sondern auch der Rest der Jungs. Ich meine, die anderen Jungs haben genauso sich den Arsch aufgerissen am Ende. Und für uns war alle klar, zusammen, werden hier nicht absteigen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich glaube, wir hatten da zu dem Zeitpunkt 12 Punkte Abstand zum Vorletzten und wir waren in der Kabine und wir haben uns beschlossen, wir werden nicht absteigen und wir waren unglaublich davon überzeugt, dass das auch der Fall sein wird, dass wir das schaffen werden, weil wir an uns geglaubt haben und ich hatte wirklich keinen einzigen Zweifel, dass das zu dem Zeitpunkt, wo wir dann darüber geredet haben und man gemerkt hat, ey, wir spielen vernünftig, aber die Punkte kommen nicht und. Für mich war klar, wir werden das Ding umdrehen und so war das für die anderen Jungs auch und dass das jetzt geklappt hat, hat wieder bewiesen, wie wichtig es ist, an einen zu glauben, niemals aufzugeben und einfach zu machen. Ja, das ist so zusammengefasst.
Was ist das für ein Gefühl, ich hier mit dem Bus vorzufahren, auszusteigen und ich meine, es gibt ein Foto, wo du mit so leicht offenem Mund da stehst und dir das alles anguckst, glaubst du auch noch irgendwie Handy, das ganze Films. Nimm uns da mal mit. Also habt ihr damit gerechnet? Wusstet ihr, was
lass mich das noch ein Stück verschnörkeln. Du wusstest, das war's. Wir haben es zwar geschafft, auch noch gegen den Verein, aber das war's jetzt für mich ja auch. Das kommt ja auch nochmal dazu. Das gebe ich auf.
Ja, auf jeden Fall. Also es war natürlich ein unglaubliches Gefühl. Wir hatten alle Gänsehaut. Ich glaube, 20 Minuten bevor wir ankamen, hat irgendjemand die Nachricht schon geleakt, dass wohl Fans jetzt anreisend werden. Wir wussten noch nicht, in welchen Ausmaß und so, aber irgendwie kam das schon raus, dass da Fans sein werden. Aber wir konnten das noch nicht ganz einschätzen. Und wo wir dann ankamen und die Pyrotechnik rumfliegt und wirklich alles voll mit Menschen ist, war wirklich Wahnsinn. Also wir hatten alle Gänsehaut und es war einfach ein schöner Abschluss zu einer sehr, sehr harten Saison. Und ich war einfach unglaublich froh, dass ich so die Saison beenden konnte mit noch einem positiven Ende für alle. Und da hängt da, wie gesagt, einige Situationen hängen an so einem Standort und an so einem Fakt, Abstieg oder Verbleib. Da geht es nicht nur darum, oh ja, der steigt ab oder auf, sondern da hängen wirklich viele Menschenleben dran. Und wie gesagt, die Menschen hier sind mir extrem wichtig geworden und demnach war ich wirklich einfach nur happy und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
Lustig war, wir haben, wann war es? Im Anfang Juni oder Ende Mai war Doug Shedden hier in Iserlohn und wir Ende Mai war es, ne? Ist schon so lange her. Und wir hatten eine kurze Chance, mit ihm ein Interview aufzuzeichnen, haben das auch mal komplett in Englisch gemacht, was wir ja eigentlich selten tun. Und wir haben ihn dann auch gefragt, was dich anbelangt. Und er sagte, ich krieg's jetzt im Wortlaut ehrlicherweise nicht hin.
Er betet jeden Tag dafür, wenn er aufsteht, war, glaube ich.
Ging auf jeden Fall in die Richtung. Was hat er denn eigentlich gesagt, als dann alles perfekt war und du ihm sagen konntest, so Freund, wir sehen uns wieder?
Ja, er hat sich natürlich gefreut. Ich meine, er hat gefragt, wie es mir geht und erstmal halt einen kleinen Smalltalk geführt, wie die Sachen stehen und hat mir dann gesagt, dass er ja unglaublich happy ist, dass ich mich dann halt auch für Iserlohn entschieden habe, als Standort und ja, dass er sich einfach freut, nächstes Jahr weiterzumachen. Und ja, es war auf jeden Fall ein nettes Gespräch. Wir haben dann noch über ein paar Kleinigkeiten gesprochen, aber genau, war auf jeden Fall sehr happy.
Ganz kurz nur, weil Felix ist ja wieder, der hat ja wieder nur über ein Jahr geschrieben.
Ich habe geschrieben, dass Kolle nächste Saison bei uns spielt,
ja,
wie immer.
Ja, also ein Jahr. Es gab Gerüchte zwischendrin, dass das anders sein könnte. Kannst du uns etwas mehr dazu erklären?
Ja, also wenn ich das sagen darf, dann auf jeden Fall ein paar mehr sein.
So. Gleich ein paar mehr? Also ein paar sind immer für mich uns, zwei mehr?
Können wir uns auf folgende Formulierung ein? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es ein paar mehr werden. Ein paar ist für mich zwei.
Ab zwei haben wir ein paar.
Genau.
Gut, er hat eins unterschrieben und ein paar mehr.
Keine Ahnung.
Okay, lass mal das.
Da würde ich jetzt auch dringend raten, Colin, darauf nicht zu antworten.
Lass mal so stehen. Ja, komm. Aber wir haben zumindest ein bisschen was rausgeholt. Über ein Thema würde ich gerne noch sprechen. Du warst zu Hause, in Anführungszeichen, tatsächlich in deiner Heimat, im Urlaub, in Nigeria. Ich würde gern noch ein bisschen darüber plaudern, weil es mich auch sehr interessiert und ich glaube, dass die Fans da auch noch ein bisschen was rausziehen können. Du hast gesagt, du hast deine Familie mal kennengelernt. Warum hast du dich entschieden, diesen Sommer diesen Weg zu gehen und tatsächlich in die Heimat deines Vaters, war richtig, ne, genau, zu gehen?
Ja, für mich war klar, dass das es Zeit ist, einfach mal zu sehen, wo ich herkomme. Ich meine, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, aufgewachsen, meine Mutti ist richtig deutsch, also ich bin deutsch, aber ich habe natürlich nigerianische Vorfahren. Mein Vater ist Nigerianer und demnach bin ich halb und wollte natürlich sehen, wo kommen meine Wurzeln her. Und ich habe noch einiges an Familie da. Der ganze Teil von meinem Vater ist noch in Nigeria und deswegen war es einfach unglaublich schön, die alle kennenlernen zu können und auch zu sehen, wie die wohnen und allgemein zu sehen, wie das Leben halt dort ist. Und ja, war eine sehr, sehr interessante Erfahrung und ich bin einfach froh, dass ich das alles mal sehen durfte und konnte und würde auf jeden Fall jedem raten, mal wirklich mal auch das, die anderen Orte in der Welt mal zu bereisen, die wir nicht so kennen, weil ich glaube, das öffnet einem wirklich sehr, sehr krass die Augen und bringt einem wieder zurück auf den Boden und ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesen 10-12 Tagen und würde es jedem nur empfehlen, der auch mal so eine Erfahrung machen möchte.
Nigeria ist jetzt aus meiner Sicht und aus meiner Kenntnis nicht unbedingt Urlaubsland Nummer eins. Es war auch sicherlich, also in der Vergangenheit definitiv, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, mit vielleicht auch dem einen oder anderen Gedanken, wie sicher ist eine Reise dahin zu tun. Wie hast du deine, wenn du darüber berichten magst, aber wie hast du die Menschen kennengelernt, deine Familie auch kennengelernt? Und du hast es angedeutet, es bringt dich down to earth, definitiv, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber wie ist das? Ist das auch ein Kulturschock?
Auf jeden Fall. Ich meine, ich wollte jetzt nicht zu viel labern, aber da kann man wirklich, die Welt ist einfach anders dort. Also es ist, ich meine, bezüglich jetzt des Risikos und so weiter, man muss natürlich wissen, wo man hingeht. Also ich würde jetzt keinem raten, nimm einen Flug irgendwo hin nach Nigeria und sei auf dich allein gestellt.
Aber der war doch so billig.
Das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee, aber ja, wenn man sich vernünftig schlau macht, ich meine, Lagos ist eine Riesenstadt, ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher als Köln, Düsseldorf, Dortmund oder so, aber da kann man schon hinreisen. Er sollte sich natürlich, wie gesagt, vorbereiten. Ja, als kleinen Tipp, ich würde jetzt nicht unbedingt in den ganzen Norden von Nigeria fliegen. Da ist es tatsächlich etwas gefährlicher, aber Nigeria ist ein Riesenland und wie gesagt, an der Küste in Lagos und so weiter ist es echt sehr schön, beziehungsweise hat schöne Ecken und wie du auch, oder wie ich eben schon erwähnt habe, es bringt einen wirklich down to earth, weil man sieht, wie andere Menschen leben und wie dankbar trotzdem Menschen für Kleinigkeiten sind und wo ich wieder nach Deutschland kam, ich hatte Gänsehaut, einfach eine Bäckerei zu sehen und zu sehen, wie sauber und wie geordnet alles ist und ja, man mag sich immer über so Kleinigkeiten beschweren und so weiter und das ist da natürlich gar kein Topic, weil da fehlen die essentiellen Dinge wie normal laufendes Wasser oder Strom, der immer an- und ausgeht und das wäre für uns undenkbar und was ich einfach gelernt habe, ist, dass man wirklich sehr, sehr glücklich sein kann, wenn man so privilegiert ist wie wir, in so einem Land sein zu dürfen und hier geboren zu sein, das ist wie gesagt ein Privileg für die Leute da drüben, die können sich nicht mal eben entscheiden, ja, ziehe ich mal um oder sowas, sondern ja, die leben da halt wirklich in Armut und schaffen es trotzdem irgendwie glücklich zu sein. Und das war auf jeden Fall ein krasses Learning, wo ich, als ich zurückkam, einfach alles wertgeschätzt habe, was wir hier so haben.
Du hast ja generell viel über Familie heute gesprochen. Damit meine ich jetzt mal nicht die sportliche Familie, sondern tatsächlich auch die ganz persönliche Familie. Ich will dich nicht fragen, was du erlebt hast im Hinblick auf Wurzeln kennenzulernen. Das geht uns nichts an. Aber mich würde es interessieren, wie es ist, wenn man erfährt, wo seine Wurzeln sind. Wie erlebt man das dann?
Ja, es war unglaublich interessant zu sehen, wo mein Vater herkommt. Und ich habe natürlich seine ganzen Standorte besucht, wo er gewohnt hat und von wo nach wo. Er ist auch umgezogen, dann halt in Nigeria. Und das alles zu sehen, erstmals hatte ich sowieso schon immer unglaublich großen Respekt vor meinem Vater und was er erreicht hat und von der Situation, die er kam. Aber das live zu sehen, von was er kommt und was er jetzt erreicht hat, ist einfach unglaublich. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wirklich alles möglich ist. Und er ist jemand, der sich nie über Dinge beschwert, sondern der einfach macht, der niemals aufgibt. Und das habe ich vieles von ihm gelernt und das einfach mit eigenen Augen zu sehen und zu fühlen, wie man da aufwächst, ist einfach nur unglaublich. Und mir vorzustellen, dass er da 26 Jahre lang gewohnt hat und so klar kam und einfach überleben musste und dann dazu kam, es nach Deutschland zu schaffen, zu studieren, gleichzeitig Vollzeit zu arbeiten, mich zu sehen und alles drum und dran und jetzt auch ein erfolgreicher Ingenieur zu sein, ist einfach unglaublich, so zu sehen, was alles möglich ist, wenn man wirklich will und einfach Dinge macht und sich nicht beschwert. Und das Leben ist nicht immer einfach, egal in welcher Situation man ist. Jeder hat seine kleinen Dämonen, die man bekämpfen muss. Und da ist einfach nur das Größte für mich oder was ich da gelernt habe und was mir schon immer im Kopf war, ist einfach, dass man einfach machen muss und versuchen sollte, sich nicht zu beschweren über Dinge, sondern Dinge zu akzeptieren, hinzunehmen und an seinem Leben zu arbeiten und an seinen Zielen zu arbeiten. Und das war so das größte Learning, was ich da so mitnehmen konnte.
War das der Urlaub deines Jahres oder hast du noch eine Chance, dich tatsächlich jetzt nochmal im Guten irgendwo an den Strand zu hämmern und tatsächlich noch ein paar Tage auszuspannen nach all dem?
Genau, das war auf jeden Fall so die Erfahrung des Jahres und das Learning des Jahres. Und natürlich haben wir auch eingebaut, dass man da noch 10 Tage lang richtig chillt am Strand und sich wirklich ausruht. Jetzt ist erstmal für mich Vorbereitung angesagt. Ich fange jetzt wieder an, richtig zu trainieren oder habe jetzt seit einer Woche wieder angefangen, richtig zu trainieren. Werde das jetzt die nächsten 3-4 Wochen weiterhin so machen und dann noch einmal 10 Tage an den Strand nach Kalifornien fliegen und dann, bevor es dann losgeht, mich nochmal 7 bis 10 Tage einfach nur hinlegen und chillen und dann geht's wieder los.
Wo geht's genau hin?
Ja, wir machen eine kleine Tour. Also wir landen in San Diego und fahren dann über Los Angeles bis nach San Francisco.
Da ist es viel zu warm für dich, Mirko.
Nein.
Du brauchst mich gar nicht so anzugucken.
Ich kann nur sagen, schon 2-3 Mal insgesamt erlebt, einfach so wunderschön die Ecke. Und bin ganz gespannt, was du berichtest hinterher. Also es wird schon, es ist zwar eine enge Zeit, in 7 Tagen von ganz unten bis nach ganz oben. Also das ist schon, da sitzt du viel im Auto, aber...
7 bis 10 Tage am Strand.
Okay, also ihr macht es klug.
Genau.
Gut. Ja, ich muss den Bergmann unbedingt anrufen. Der hat auch noch 1-2 Tipps, wo man da gut hingehen kann, um zu essen.
Ja.
Ja, da ist er wieder.
Wo ist er wieder?
Na hier.
Was
er.
Ich weiß, was möchtest du von mir?
Ich guck dich einfach nur an, damit du auch nochmal in das Gespräch teilnimmst. Und, ich freue mich, dass er wieder da ist, der Herr Okwekele.
Ach so, da ist er wieder. Okay, ich dachte, du guckst mich an, sagst, jetzt soll ich irgendwas sagen? Ich habe einen Einsatz verpasst, sonst was. Ja, das stimmt. Ich persönlich freue mich und stehe damit wahrscheinlich stellvertretend für ganz, ganz viele Menschen da draußen und einen Großteil wahrscheinlich der Leute, die uns zuhören.
Ja, das könnte man so sagen. Insofern, willkommen zurück am See. Mal gucken, was draus wird.
Vielen Dank euch.
Wir drücken die Daumen.
Danke.
Ganz, ganz kräftig. Und deshalb haben wir verschoben diesen wunderbaren Podcast.
Ja, hätten wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, hätten wir so gemacht.
Also die Learnings des Abends. Wolfgang Brück ist alter und neuer Chef der Roosters. Macht noch 3 Jahre.
Was machen wir, wenn das gleich in die Hose geht?
Schneide ich es raus. Das ist ganz einfach. Colin Okwekele ist wieder zurück.
Das brauchen wir nicht rauszuschneiden.
Das ist definitiv Fakt. Und die Entscheidung ist getroffen, dass sowohl Doug Shedden als auch der gute Herr Müffler dieses Jahr die Verantwortung für den sportlichen Bereich haben. Und wenn einer gefunden wird, dann kann das nochmal zum Thema werden. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt auch diese Entscheidung dann endlich mal. Insofern war es doch eine spannende Woche, die wir so erlebt
und
haben.
Und wer hat es eingefordert und richtig du hast gesagt, warum machen sie es denn nicht mehr? Jetzt machen wir es und dann ist es auch fein.
Ich habe immer gesagt, dass man mal irgendwann Fakten schaffen muss.
Ja, guck mal. Ja.
Als ob du auf mich gehört hättest. Niemals. Das war der Podcast. Ach ja, Sponsor. Den müssen wir noch spielen.
Den haben wir ja zwischendurch bestimmt auch schon wieder irgendwo reingeschnitten.
Haben wir doch schon wieder reingeschnitten.
Ja, sicher. Obwohl wir nicht drüber geredet haben.
Passt doch alles. Sag tschüss, Felix.
Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko. Bis die Tage.
Tschüss, Colin. Du vergisst immer unseren Gast, wenn er sitzt.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.